SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Böhnisch. Guten Morgen. Mehr Netto vom Brutto, das ist eines der Versprechen, gerade von CDU/CSU in der schwarz-roten Koalition. Die SPD hat sich mit dieser Forderung bislang schwer getan, doch jetzt kommt anscheinend Bewegung in die Debatte. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil von der SPD plant laut einem Pressebericht Steuersenkungen. Kleinere und mittlere Einkommen sollen entlastet werden. Informationen aus der SWR-Nachrichtenredaktion von Malte Dedecek.
Das Finanzministerium arbeite an einem entsprechenden Konzept für die Einkommensteuer, berichtet die Bild-Zeitung. Das Blatt zitiert einen Sprecher des Ministeriums. Die Pläne sollen noch in diesem Jahr vorliegen. Über die Höhe der Entlastungen gibt es bisher keine Informationen. In der Regierungskoalition hat es in den vergangenen Wochen immer wieder Diskussionen über eine Steuerreform gegeben. CDU-Generalsekretär Linnemann schlug vor, die Grenze für den Spitzensteuersatz anzuheben. Aus der SPD kam daraufhin die Forderung, im Gegenzug die höchsten Einkommen stärker zu besteuern.
Ein weiteres innenpolitisches Thema sind die Konsequenzen aus dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz. Lösungen werden gesucht, um die Sicherheit für das Bahnpersonal zu verbessern. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweizer hat im ARD-Bericht aus Berlin ein optisch einheitliches Deutschland-Ticket mit Foto vorgeschlagen. Bahnmitarbeiter hätten ihm gesagt, das würde ihre Arbeit erleichtern.
Wir haben ganz viele Deutschland-Tickets, die unterschiedlich aussehen. Und ganz oft müssen die Zugbegleiter dann nach dem Personalausweis oder dem Reisepass fragen. Und dann kommt es zu solchen eskalierenden Momenten. Wenn wir das verhindern können, indem es einen deutschlandeinheitlichen, mit Lichtbild versehenen Ausweis gibt, dann wäre schon was gebracht. Und das kostet nicht viel Geld, das können wir ganz schnell machen.
Und laut Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder sinkt das Gewaltpotenzial deutlich, wenn auf Ausweiskontrollen verzichtet wird. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist gestern zu Ende gegangen. Eine Debatte um einen europäischen Nuklearschutzschirm hat begonnen. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte auf der Konferenz gesagt, er habe mit Frankreich erste Gespräche darüber geführt. Sein CDU-Parteikollege Außenminister Johann Wadephul lehnt die Idee aber ab. Er sagte in der ARD zum Thema Atomwaffen:
Wir müssen sehr darüber nachdenken, ob wir immer nur noch neue zusätzlich brauchen. Zweitens möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass sowohl die Franzosen als auch die Briten als europäische NATO-Partner über eine entsprechende nukleare Bewaffnung verfügen. Drittens nochmal, der amerikanische Schutzschirm besteht. Niemand stellt den in Washington in Frage.
Auch der CDU-Außenexperte Armin Laschet warnte davor, die Diskussion um europäische Atomwaffen weiterzuführen. Dies würde nur den Eindruck erwecken, Deutschland verzichte auf den Schutzschirm der USA, so Laschet. Fachleute fordern ein Umdenken bei der medizinischen Grundlagenforschung. Es müsse viel mehr auf die Unterschiede der Geschlechter geachtet werden, sagte die Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, Dagmar Führer-Sakel, der Rheinischen Post. Moritz Gleis aus der SWR-Nachrichtenredaktion berichtet.
Bei der geschlechtssensiblen Ausrichtung der Medizin stehe man in der Forschung in vielen Bereichen noch am Anfang, so Führer-Sakel. Das gelte insbesondere für hormonelle und molekulare Grundlagen. Studien würden größtenteils an männlichen Probanden durchgeführt. Die Ergebnisse würden dann oft ohne Differenzierung auf den weiblichen Körper übertragen. Das kann, laut Experten, im Zweifelsfall Leben kosten. So sind die Symptome bei einem Herzinfarkt bei Männern und Frauen sehr unterschiedlich. Die Bundesregierung will laut dem Bericht die Forschung auf dem Feld der geschlechtssensiblen Forschung fördern.
Die brasilianische Vereinigung der Pflanzenölindustrie Abiove verlässt das Soja-Moratorium. Das freiwillige Abkommen wurde 2006 zwischen Soja-Händlern, NGOs und Brasiliens Regierung geschlossen. Damals einigte man sich darauf, kein Soja mehr zu handeln oder zu finanzieren, das auf Flächen angebaut wurde, die durch Abholzung im Amazonasgebiet entstanden sind. Aus Rio de Janeiro berichtet unsere Korrespondentin Anne Herberg.
Mit Erfolg. Laut Greenpeace, die sich auf offizielle Zahlen stützen, wurde seitdem 69% weniger Wald für Soja abgeholzt, obwohl sich die Anbauflächen insgesamt vervierfacht haben. Nun allerdings hat Brasiliens Bundesstaat Mato Grosso, in dem 30% des brasilianischen Sojas angebaut werden, ein Gesetz verabschiedet, das Unternehmen, die sich zu höheren Standards als den gesetzlich vorgeschriebenen verpflichtet, von staatlichen Förderungen ausschließt. Laut einer Vorstudie des Instituto de Pesquisa Ambiental IPAM könnte die Entwaldungsrate im Amazonas durch das Ende des Moratoriums bis 2045 um bis zu 30% wachsen.
Wohnen wird in Baden-Württemberg immer teurer. Die Mieten betragen oft 30% des Nettoeinkommens. Für Geringverdiener besteht die Gefahr, dass sie sich keine eigene Wohnung mehr leisten können. Das zeigt eine exklusive Datenauswertung des SWR. Die Einzelheiten von unserer Reporterin Rebecca Habtemariam.
Noch gelten Wohnungen von bis zu 40 Quadratmetern in Baden-Württemberg mit einem mittleren Einkommen als erschwinglich. Das könnte sich für mehrere Kreise jedoch bald ändern. Die Recherche des SWR Data Lab zeigt, dass Personen in Konstanz, Stuttgart und Lörrach wahrscheinlich schon bald mehr als 30% ihres Einkommens für die Miete ausgeben müssen. Dabei wird mit dem mittleren Einkommen von Menschen in der jeweiligen Stadt gerechnet. Der Mieterbund geht davon aus, dass die Mieterpreise in vielen Kreisen weiter steigen werden, weil es jetzt schon zu wenige Wohnungen und kaum Neubau gibt. Allein in Freudenstadt oder dem Main-Tauber-Kreis hat sich die Kaltmiete pro Quadratmeter zwischen 2016 und 2025 um mehr als 60% erhöht.
Teure Wohnungen in Baden-Württemberg. Online auf swr.de können Sie mit Hilfe eines interaktiven Rechners nachschauen, wie teuer eine Wohnung in Ihrer Region ist. Damit zum Sport und den Olympischen Winterspielen. Deutlich mit 1:5 haben die deutschen Eishockeymänner am Abend gegen die USA verloren. Für Kapitän Leon Dreiseitel war es ein Spiel, in dem für seine Mannschaft mehr drin war.
Ich glaube, dass wir phasenweise das gut gemacht haben. Dann haben wir uns selbst ein bisschen wehgetan mit Fehlern. Und das haben die Amerikaner dann natürlich ausgenutzt.
Und die deutsche Eishockeymannschaft spielt dann morgen gegen Außenseiter Frankreich um die Qualifikation für das Viertelfinale. Das deutsche Skeleton-Team hat im Mixed-Wettbewerb am Abend 2 weitere Medaillen gewonnen. Susanne Kreher und Alex Jung holten Silber, Jacqueline Pfeiffer und Christopher Grother Bronze. Weitere Ergebnisse und der Ausblick auf heute von ARD-Sportreporter Hendrik Lückhoff.
Im Eishockey verlor Deutschland gegen die USA mit 1:5. Das bedeutet Platz 2 in der Gruppentabelle. Keine Podestplätze gab es bei den Biathlon-Verfolgungsrennen und im Riesenslalom der Frauen. Heute sind im Eiskunstlauf Minerva Hase und Nikita Volodin die deutschen Hoffnungen. Nach dem Kurzprogramm liegen sie auf Rang 1. Monobob-Pilotin Laura Nolte möchte Platz 1 in den beiden entscheidenden Läufen verteidigen. Und im Super-Team-Wettbewerb der Skispringer geht's um Gold. Für Deutschland starten Philipp Raimund und Andreas Wellinger.
Und Fußball-Bundesliga mit dem Abschluss des 22. Spieltags. RB Leipzig und der VfL Wolfsburg trennen sich unentschieden 2:2. Und zuvor hatte der FC Heidenheim beim FC Augsburg mit 0:1 verloren.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Das wird ein wechselhafter Rosenmontag. Tagsüber ziehen Schauer durch, mal mit Regen oder auch mit Graupel. Im Bergland oberhalb von 800 Metern fällt Schnee. Es scheint aber auch kurz mal die Sonne. Die Höchsttemperaturen heute 3 Grad auf der Zwiefalter Alb und in der Eifel, 9 Grad im Rhein-Main-Gebiet und bis 10 Grad im Breisgau.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Es ist das Superwahljahr 2026 und los geht es in Baden-Württemberg. Heute in 3 Wochen ist der Montag nach der Landtagswahl. Rund 7,7 Millionen Wahlberechtigte haben dann entschieden, wer in den kommenden 5 Jahren regieren soll. Vor der baden-württembergischen Landtagswahl am 8. März stellen wir Ihnen in dieser Woche die Spitzenkandidaten der Parteien vor und starten heute früh mit der FDP. Die Liberalen und ihr Spitzenkandidat Hans-Ulrich Röke kämpfen um den Wiedereinzug in den baden-württembergischen Landtag. Knut Bauer aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Stuttgart mit einem Porträt.
Als passionierter Tennisspieler weiß Hans-Ulrich Rühlke, dass es auf den Aufschlag ankommt. Das gilt auch für den verbalen Aufschlag. Den beherrscht der langjährige Fraktionschef der Landtags-FDP.
Es ist längst vorbei mit dieser Komplementärkoalition. Frei nach Heinz Erhardt könnte man sagen, solange es Haare gibt, liegt sich diese Koalition in denselben.
Der Oppositionspolitiker wettert ausdauernd gegen die grün-schwarze Koalition. Genauso wie er die von Ministerpräsident Kretschmann während der Corona-Pandemie vehement befürworteten Ausgangssperren kritisiert hat.
Da leuchten immer die Augen, wenn Sie von Ausgangssperren reden. Ausgangssperren sind ein undifferenziertes Instrument.
Oft bissig, manchmal zynisch gilt Hans-Ulrich Rühke als Bad Boy der baden-württembergischen Landespolitik. Seit 20 Jahren ist der Landtagsabgeordnete seit dem Jahr 2009 FDP-Fraktionschef.
Der Bad Boy legt Wert auf die Feststellung, dass ihn in diesen 20 Jahren noch kein einziger Ordnungsruf erreicht hat. im Parlament, will aber nicht bestreiten, dass ich die Positionen meiner Partei und für mir persönlich pointiert vortrage.
Dann verschwenden Sie Geld mit ideologischen Projekten, meine Damen und Herren, zum Beispiel Fahrradkoordinatoren. Darauf wartet die Welt auch.
Vor seiner politischen Karriere hat der gebürtige Tuttlinger als Gymnasiallehrer und Fachberater beim Oberschulamt Karlsruhe gearbeitet. Er lebt in Pforzheim, ist verheiratet und hat 3 Kinder. Seit dem Jahr 2001 gehört Rühlke dem Landesvorstand der FDP an. Seit Anfang 2025 ist er Landeschef der Partei. Der 64-Jährige ist in Baden-Württemberg der starke Mann der Liberalen. Die liegen in den letzten Umfragen allerdings um die 5% und müssen um den Einzug in den Landtag bangen. Für Rühlke daher eine Schicksalswahl.
Die Landtagswahl ist nicht weniger als die Wahl, bei der sich das Schicksal des deutschen Liberalismus in Deutschland entscheidet. Die Wahl am 8. März, sie wird ganz wesentlich darüber entscheiden, in welche Richtung das Land geht. Und für die FDP, da wird sie zur Mutter aller Wahlen.
Mit dem Ausgang dieser Wahl verknüpft der Spitzenkandidat auch seine persönliche politische Karriere. Wenn's schief geht, dann war's das.
Ich bin derjenige, der die Verantwortung für diesen Wahlkampf trägt. Ich bin derjenige, der die Verantwortung für das Wahlergebnis trägt. Und sollte die FDP wieder erwarten, an der 5%-Hürde scheitern, dann ziehe ich natürlich die entsprechenden Konsequenzen und beende meine landes- und bundespolitische Karriere.
Rühlke glaubt fest an den Wiedereinzug ins Parlament. Der FDP-Spitzenkandidat kennt sich aus mit Zitterpartien. Im Tennis, wo er in der Regionalliga gespielt hat, und in der Politik.
Am 8. März ist Landtagswahl in Baden-Württemberg und in unserer Serie in dieser Woche stellen wir Ihnen die Spitzenkandidaten vor. Heute war es Hans-Ulrich Rühlke von der FDP. Morgen sind die Grünen dran. Im Porträt dann Spitzenkandidat Cem Özdemir.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Ist für alle Narren und Jecken der Rosenmontag. Hochher geht es in den Hochburgen des Straßenkarnevals in Köln und Düsseldorf und natürlich auch bei der Mainzer Fasnacht. Dort werden heute mehr als 500.000 Menschen zum Rosenmontagszug erwartet. Der Zug startet um Punkt 11.11 Uhr. Rund 9.000 Aktive nehmen daran teil. Sabine Steinbrecher.
Neben Garden und närrischen Wagen sind auch die typischen Mainzer Fahnen und Schwellkorbträger unterwegs und 11 politisch-satirische Motivwagen. Der amerikanische Präsident Trump reißt die Freiheitsstatue brutal an sich. Hinter ihm liegen Recht und Gesetz in Trümmern. Verteidigungsminister Pistorius ist gegen Angriffe von Drohnen nur mit Fliegenklatsche und Pfeilen gewappnet. Beim Mainzer Rosenmontagszug ist die Polizei mit 1.100 Einsatzkräften unterwegs, in Uniform und in Zivil, auch der Luftraum wird überwacht. Statt bekannten Störern hat die Polizei ein Aufenthaltsverbot erteilt und es wird eine umfangreiche Videoüberwachung geben.
Der heutige Rosenmontag teilt die Republik in die närrischen Regionen und in die, wo heute Business as usual herrscht. Berlin gehört eindeutig in die zweite Kategorie. Schade für Bundeskanzler Friedrich Merz, für ihn bleibt damit eine große Chance liegen, findet Chris Berdrow.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die zumindest äußerliche Ähnlichkeit von Merz mit Bernd Stromberg ist schon häufig beschrieben worden. Es wäre also ein leichtes für den Kanzler, mal so ganz in diese Rolle zu schlüpfen. Stromberg ist die Hauptfigur der gleichnamigen Comedy-Serie. Abteilungsleiter in einer Versicherung, Schadensregulierung M bis Z. Inkompetent, aber ohne Selbstzweifel, buckelt nach oben, tritt nach unten. Immer Chaos in der Bude, immer auch ein kultiger Spruch auf den Lippen. Kann man mal machen, für einen Tag. Schöne Vorstellung auch, eine Polonaise im Kanzleramt wie einst in der Kapitolversicherung. Und die Frage, würde Kanzleramtsminister Frei als das Muttersöhnchen Ernie gehen oder als der coole Draufgänger Ulf? Kanzlertaugliche Stromberg-Sprüche gibt's jede Menge. Zum Beispiel: Ich mach's wie der liebe Gott, der lässt sich auch nicht so oft blicken, hat aber trotzdem ein gutes Image. Oder auch, wenn du mit einem Bein schon in der Scheiße steckst, musst du mit dem anderen noch Marathon laufen können. In diesem Sinne, hello!
Anmerkungen von Chris Berdrow waren das. In Mannheim ist der heutige Rosenmontag ein besonderer Tag, denn heute vor einem Jahr war ein Mann mit einem Kleinwagen durch die Mannheimer Fußgängerzone gerast. 2 Menschen starben, weitere wurden schwer verletzt. Der Täter wurde inzwischen verurteilt zu lebenslanger Haft und in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Wie bereitet sich Mannheim auf den heutigen Rosenmontag vor? Sarah Hennings berichtet.
Die Amokfahrt von vor einem Jahr am Rosenmontag bringen viele hier nicht mit der Fasnacht in Verbindung. Die Tat hätte an jedem anderen Tag passieren können, sagen sie. Stadt und Polizei haben sich nach eigenen Angaben intensiv auf den Fasnachtsmarkt vorbereitet, und zwar mit Sicherheitskonzepten. Besonders wichtig sei dabei der Zufahrtsschutz, so die Stadt auf SWR-Anfrage. Die Verkaufsstände wurden zum Beispiel mit sogenannten Terrorsperren abgesichert. Weitere Einzelheiten gaben Stadt und Polizei aus Sicherheitsgründen nicht bekannt.
US-Außenminister Marco Rubio wird heute in Ungarn erwartet zu einem Gespräch mit Ministerpräsident Viktor Orbán. Gestern nach der Münchner Sicherheitskonferenz war Rubio in die Slowakei gereist, um Regierungschef Robert Fico zu treffen. Daniel Runge.
Rubios Reise hat Symbolkraft. Fico und Orbán gelten als die schärfsten Kritiker der Europäischen Union. Sie lehnen sowohl die Sanktionen gegen Russland ab, als auch die Militärhilfe für die Ukraine. Außerdem beziehen Ungarn und die Slowakei weiterhin russisches Öl und Gas. Ein Punkt, der auch bei Rubios Besuch in Budapest Thema sein wird. Denn die USA wollen erreichen, dass die Importe aus Russland gestoppt werden und beide Länder stattdessen Flüssiggas aus den USA kaufen.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt heute seinen Besuch im Nahen Osten. Er ist in den Libanon und nach Jordanien gereist. Die Region steht nach dem Gazakrieg weiter unter Druck. Mit politischen Gesprächen und mehreren Besuchen will Steinmeier ein Zeichen des Zusammenhalts setzen. Dietrich Karl Meurer.
Es geht um Solidarität mit dem Libanon und Jordanien. In der angespannten Lage nach dem Gaza-Krieg will Bundespräsident Steinmeier Deutschlands Unterstützung zeigen und zur Stabilität beitragen. Beide Länder grenzen an Israel und sind wichtig für die Sicherheit im Nahen Osten. Zunächst trifft Steinmeier im Libanon die Spitzen von Staat, Regierung und Parlament. Geplant ist auch ein Besuch der deutschen Fregatte Sachsen-Anhalt im UNIFIL-Einsatz. In Jordanien sind ein Treffen mit König Abdullah II. Und der Besuch eines Zentrums des UNO-Flüchtlingshilfswerks geplant. Dort würdigt Steinmeier die Aufnahme vieler Flüchtlinge aus Syrien und den Palästinensergebieten.
Der Tod des Kreml-Gegners Alexei Nawalny jährt sich heute zum zweiten Mal. Er starb am 16. Februar 2024 in einem russischen Straflager in der Polarregion. Analysen zufolge wurde er mit einem starken Nervengift getötet. In mehr als 20 Staaten sind Gedenkveranstaltungen geplant. In Deutschland soll in rund einem Dutzend Städte an Nawalny erinnert werden. Die in der baden-württembergischen Gemeinde Kreglingen-Eichshofen im Main-Tauber-Kreis entdeckte Leiche soll heute obduziert werden. Sie wurde vor einer Woche am Straßenrand gefunden. Katharin Freudenberger.
Die Polizei versucht derzeit zu klären, ob der gefundene Mann eines natürlichen Todes gestorben ist oder ob ein Fremdverschulden vorliegen könnte. Nach ersten Erkenntnissen lag der leblose Mann vermutlich schon länger an dem Fundort. Er soll Mitte 60 gewesen sein und in Eichshofen gelebt haben. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung vor Ort und hat den Bereich untersucht. Weitere Ermittlungen laufen, um die Todesumstände und den genauen Ablauf zu klären.
Das erste Wochenende der Berlinale ist vorbei. Für besonderes Interesse sorgte bisher der Film Anatomie eines Falls mit Sandra Hüller. Heute nun beginnt die zweite Berlinale-Woche. Anna Wollner mit einem Ausblick auf die Kino-Highlights und die Stars, die sich auf der Berlinale die Ehre geben.
Der Schauspieler Ethan Hawke hat sich angekündigt für seinen Western The Raid. Herzensbrecher Channing Tatum wird vor allem junge Fans an den roten Teppich locken und die Oscar-nominierte Schauspielerin Amanda Seyfried Musical-Fans. Außerdem sind gleich zwei Grand Dames des französischen Kinos zu Gast bei der Berlinale. Juliette Binoche stellt das Demenzdrama Queen at Sea vor. Die Diva Isabelle Huppert gibt sich als die Blutgräfin in einer Horrorkomödie die Ehre. Einen emotionalen Höhepunkt verspricht die Verleihung der Berlinale-Kamera an den Komponisten und Klangkünstler Max Richter. Die Berlinale-Bären werden am Samstag verliehen. Das Festival endet am Sonntag mit einem Publikumstag.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.